Willkommen bei Next Level Change, Erfolgsfaktoren für Veränderung. Ihr Podcast für praxisnahe Impulse, die Ihre Veränderungsprojekte auf das nächste Level bringen. Durch die heutige Episode begleitet Sie Ihr Moderator, Professor Christoph Schönfeld. Viel Spaß!
Herzlich willkommen bei Next Level Change, deinem Podcast für zeitgemäßes Veränderungsmanagement. Heute werfen wir einen Blick auf die Welt von HR, Leadership und moderne Arbeitskultur und auf eine Stimme, die diese Diskussion im deutschsprachigen Raum seit vielen Jahren maßgeblich prägt. Mein heutiger Gast ist Stefan Scheller, vielen besser bekannt als Persoblogger. Er zählt zu den einflussreichsten HR-Influencern in Deutschland, betreibt einen der erfolgsstärksten HR-Blogs, ist Autor mehrerer Fachbücher, Speaker, Berater und ein kritisch und zugleich konstruktiver Impulsgeber für modernes Personalmanagement. Er ist Host vom Podcast Klartext HR, bei dem ich auch schon einmal 2021 in Folge 19 Gast sein durfte. Auf seiner Plattform diskutiert er aktuelle Entwicklungen rund um Recruiting, Employer Branding, HR Tech, Leadership, Arbeitsrecht und die Zukunft der Arbeit. Immer mit einer klaren Haltung, fundiertem Fachwissen und dem Blick für praktische Umsetzbarkeit. Mit ihm möchte ich heute darüber sprechen, wie sich die HR-Rolle im Kontext permanenter Veränderung neu definieren muss, welche Trends wirklich Substanz haben und welche eher Hype sind und wie HR von reaktiven Verwaltern zum strategischen Veränderungstreiber werden kann, obgleich das auch so eine Fragestellung ist, die wir auch schon seit 5 bis 10 Jahren kennen. Lieber Stefan, ich freue mich sehr, dass du heute dir die Zeit genommen hast, mein Gast zu sein.
Hi Christoph, grüß dich. Ich bin sehr gespannt auf deine Fragen und unser Gespräch.
Ja, das finde ich auch. Und ich hatte das eingangs auch gerade schon erwähnt, dass ich das total toll finde, dich nochmal einfach als Experten für den ganzen Bereich HR zu haben hier am Mikro. Denn ich glaube, diese Veränderungsinitiativen, die wir im HR ja schon seit Jahren erleben, also was ich auch gerade sagte, so vom reaktiven Verwalter zum strategischen Veränderungstreiber, ja, beschäftigt uns irgendwie im HR schon länger. Und siehst du da Veränderung bei dir gerade aus den Gesprächen und auch den Kontexten, in denen du unterwegs bist, dass sie sozusagen sich schon irgendwie anders positionieren im Vergleich zu den letzten Jahren?
Also es hat sich tatsächlich relativ viel getan. Natürlich ist HR schon seit eh und je im Bereich Veränderungsmanagement aktiv. Ja, früher hieß es Change. Und jetzt plötzlich reden wir aber über etwas, das nennt sich Transformation, und viele halten das für eigentlich ganz viel Change. Und dann sage ich, ja, da ist schon was dabei. Aber wenn man jetzt mal guckt, wie fundamental sich gerade alles verändert und nicht nur die HR-Welt, sondern natürlich auch das Business, getrieben von allerlei Einflussfaktoren, da müssen wir auch völlig neu denken. Insofern, ja, es hat sich wahnsinnig viel verändert und es wird und muss sich auch noch ganz viel ändern.
Hm. Hast du denn so Initiativen beobachtet im HR-Bereich, die du spannend und irgendwie frisch findest?
Immer wieder, ja. Ich meine, das ist ja auch meine Aufgabe quasi als Blogger und Szenemensch an dieser Stelle. Was ich jetzt aus meinem ganz eigenen Bereich, komme ja ganz stark aus Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting, ne, was ich meine, bei meinem einen Arbeitgeber ja auch Tag für Tag erlebe. Da finde ich das total spannend, wie sich Employer Branding verändert hat durch das Aufkommen von Corporate Influencer Programmen. Also, dass man das auf der einen Seite deutlich systematischer gestaltet, gleichzeitig aber eher hands-on auch unterwegs ist, ja, loslässt, das dezentralisiert, was die Kommunikation angeht. Und das ist für eine Governance-Einheit, HR ja auch oftmals ist, schon mutig gewesen, ja, im Prinzip aus unserer eigenen Haltung raus. Im Grunde ist es nicht wirklich mutig, ja, sondern notwendig. Aber das ist zum Beispiel so ein Thema, wo ich sage, da habe ich es einfach live auch mitverfolgt.
Ja, und das finde ich auch ein schönes Beispiel, so ein Stück weit auch Kontrolle abzugeben in Veränderung und mehr Vertrauen in die jeweiligen Personen zu übertragen. Mhm. Ist das so eine Tendenz, die uns helfen würde, in den Organisationen besser mit Veränderung klarzukommen? Also das Thema Vertrauen beispielsweise im Kontext von Entscheidung oder Führung zu stärken?
Also ich glaube ja, das ganze Thema Dezentralisierung ist auch einer der größten Hebel, die ich sehe für HR. Dieses alles selber machen wollen, alles selber entscheiden, überall mit dabei zu sein, das mag aus der alten Governance-Sicht, ja, wir müssen unsere Hand drauf halten, dass alle das Gleiche tun, dass alle sich an den Standard halten, vielleicht ganz okay gewesen damals, aber jetzt müssen wir da völlig neu rangehen.
Und so das Thema, also wie gelingt uns das so ein Stück weit, Stefan, dass wir Vertrauen abgeben können? Ist das irgendwie, hat ja was sehr Menschliches auch, ne? Also ich muss mir jetzt erstmal vertrauen, um anderen Leuten zu vertrauen, und sollten wir da sozusagen auch im Kontext von Veränderungsmanagement sozusagen erstmal die Möglichkeit schaffen, dass die Menschen so ein Stück weit stärker mit sich in Kopplung kommen? Thema Vertrauen aufzubauen und auch sich selbst zu vertrauen und anderen Vertrauen zu schenken, ist natürlich auch irgendwie schwieriger aufzubauen als Haltung, oder?
Ja, also du sprichst jetzt vor allem natürlich die individuelle Ebene an. Ne? Ich glaube, ich sehe nochmal in erster Linie das Thema Organisation selber. Und da hilft es natürlich erstmal, sich völlig klar zu sein, wer wollen wir als HR denn sein? Sind wir Governance? Sind wir vielleicht auch eine ausführende Verwaltungseinheit, was erstmal nicht schlimm ist? Ja, also diese Diskussion, wir müssen an den Entscheidertisch, dann kann man sich auch fragen, warum eigentlich? Es gibt auf der anderen Seite auch die No-HR-Bewegung, nenne ich sie jetzt mal, ja. Die sagen, wir können im Prinzip alles über den Fachbereich machen. Wir brauchen HR in seinen klassischen Rollen gar nicht mehr. Und ich glaube, alle diese Strömungen sind erstmal aus meiner Sicht durchdenkenswert und jede HR-Abteilung muss sich halt überlegen, wo wollen wir denn den Weg gehen mit unserer Organisation? Was passt auch zu uns?
Ne? Und diese Bereiche sozusagen finde ich auch ganz spannend, so von der Entwicklung. Wir stärken sozusagen auch die Initiative der Fachbereiche, um mit aktuellen Themen, die uns im Bereich von Personal und Strategie beschäftigen, individuelle Lösungen zu finden, finde ich irgendwie ganz spannend. Und wo würdest du denn als Fachmann sozusagen so das ganze Thema Veränderungsmanagement, Change Management verorten? Ist es auch ein Thema, was dann tendenziell eher in den einzelnen Bereichen liegen sollte? Oder sollte das zentral gesteuert werden? Ist es ein Thema der Top-Führung, da vorzugehen? Wie würdest du darauf blicken?
Ja, das kommt natürlich so ganz drauf an, wo die Veränderung denn stattfindet. In der Transformation sehen, dass sehr stark marktgetrieben durch äußere Einflüsse sich Geschäftsmodelle verändern und das Business dann natürlich selber sagt, hey, wir müssen uns verändern. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass die jetzt groß HR brauchen, um das zu erkennen, ja. Was aber wichtig ist, dass HR dann sagt, so, jetzt sehen wir, dass sich das Businessmodell ändert. Wie reagieren wir denn, ja? Wie spiegeln wir das dann auf HR-Seite da? Wenn sich die Organisation in Richtung Agilität bewegt, ist das auch was wir spiegeln? Oder wie können wir Agilität unterstützen? Vielleicht auch als Governance-Einheit, dass man sagt, okay, wir wollen keinen Wildwuchs, du hast vorhin von individuellen Lösungen gesprochen. Da muss man natürlich immer überlegen, sind individuelle Lösungen der Wunschtraum von HR oder sind das eher, ich nenne es jetzt bewusst mal, agile Lösungen im gewissen Rahmen und Leitplanken, die vielleicht auch von der Governance-Einheit wie HR gesetzt werden.
Ne? Ja, glaube ich auch, dass es ein ganz spannender Punkt ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich eher so ein strukturgebendes Moment haben sollte, um da sozusagen irgendwie überhaupt diesem ganzen, dieser ganzen Dynamik irgendwie Herr zu werden. Wenn du so auf die Companies guckst, was drückt denn momentan so als Veränderungstrend am stärksten ein auf den Bereich HR? Gibt es da so Oberthemen, die du siehst gerade?
Ach, es gibt immer wieder Oberthemen. Und ich glaube, wenn man jetzt mal in den Kernbereich Recruiting reinschaut, da tut sich extrem viel. Wir merken, dass allein dieses, es gibt einen Lebenslauf und irgendwelche Unterlagen, die vergangenheitsbasiert sind, was schon immer schwierig war, ja, die mit Bildern und so weiter ausgestattet sind, die unseren Bias triggern. Jetzt kommt noch dazu, dass die KI das Ganze optimiert, ja. Das heißt, wie viel Persönlichkeit, wie viel Interpretationsfläche ist denn in diesem eh schon schwachen Dokument überhaupt heute noch drin? Sind diese Informationen noch real? Und da merkt man jetzt sehr schnell, dass man gerade auch in dem Bereich Recruiting auf völlig neu denken muss, ja. Da kommen wir gar nicht umhin.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz spannendes Thema. So, das beobachte ich auch und das ist auch was mich sehr stark beschäftigt. Wie kann künstliche Intelligenz uns helfen, Veränderung irgendwie besser zu gestalten in den Organisationen? Hast du da Ideen, wie man künstliche Intelligenz gut nutzen kann in Veränderungsprozessen? Vielleicht auch in Erweiterung, wo siehst du denn einen großen Vorteil der Nutzung künstlicher Intelligenz im HR-Bereich?
Ja, also das ist natürlich jetzt ein Riesenthema, das du da aufmachst. Ne? Das jetzt mit so einer Frage zu beantworten, ist schon schwierig, vor allem wenn man das auf ganz HR sieht. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass wir AI-integrated werden müssen. Ne? Das heißt, dass wir in unsere normalen Abläufe KI mit reinnehmen und sagen, was können wir auslagern? Und da sind ganz viele administrative, vielleicht auch manchmal nervige Themen mit drin, die ich da ganz vorne sehe, ja, dieses ganz große Rad, wir automatisieren jetzt den kompletten Employee-Lifecycle von A bis Z und machen jetzt automatisches Employer Branding, stellen die Menschen alleine ein, ne, und die KI macht den Arbeitsvertrag und betreut dann auch und der Chatbot macht das Onboarding. Das kann man denken, das ist sicherlich auch bei vielen angloaffilen Unternehmen ist es da teilweise auch schon so. Ich glaube, dass wir in Deutschland und in Europa sehr gut daran tun, im Rahmen des AI Act zu sagen, wo können wir denn erstmal ohne unser Hochrisiko-KI, ne, so wird es ja auch tituliert im HR-Kontext, wo können wir da sinnvolle Gewinne einfahren, ja, wo können wir vielleicht auch Quick Wins, wie es so schön heißt, machen. Und dann kommt es ganz drauf an, KI einsetzen um der KI willen, nein, sondern ich brauche immer ein Ziel und sagen, okay, was hilft uns jetzt die KI? Manchmal ist ein klassischer Algorithmus, der sagt, es geht entweder nach links, geradeaus oder rechts. Und diese drei deutlich besser für einen standardisierten Prozess, als wenn eine KI dann nochmal überlegt, wir können aber auch nach schräg oben gehen jetzt mal, ne, weil ich möchte dir die optimale Lösung geben. Also auch hier, ich sag, den gesunden Menschenverstand anschalten, diese Veränderung, die KI bringt, erstmal kritisch, konstruktiv umarmen, so würde ich es immer bezeichnen. Das ist für mich auch, wie ich gerne an Veränderungen rangehe. Ja, ich muss nicht alles irgendwie immer abwehren sofort, aber auch nicht alles gutheißen. Aber ich sage, jetzt komm mal auf mich zu. Wir zwei werden schon irgendwie was zusammen auf die Beine stellen und so sehe ich das halt auch mit KI. Ne?
Ja, und was du gerade gesagt hast, fand ich ganz spannend. Also das Thema, dass künstliche Intelligenz in Veränderungsprozessen mir so ein Stück weit vielleicht helfen kann, die besten Prioritäten des Weges herauszufinden, aber sozusagen die künstliche Intelligenz auch so viel Kontextwissen mitzugeben, dass es dann vielleicht aus 3, 4 Wegen entscheiden darf, die dann vielleicht auch mit einer kulturellen Passung einhergehen. Ist es so das Thema, dass künstliche Intelligenz uns helfen kann, in Veränderungsprozessen so den bestmöglichen Weg der Zielerreichung hinzubekommen? Mhm. Und gäbe es noch weitere Punkte, die du potenziell siehst, wo uns künstliche Intelligenz bei der Zielerreichung von Veränderung helfen?
Also eine ganz große Stärke ist auf jeden Fall beim Thema Struktur geben. Also, dass ich sage, wie könnten denn Szenarien aussehen in der Zukunft, die dann mein vielleicht Business-Ziel oder mein HR-Strategieziel umschreiben. Ja, dann kriege ich erstmal Input. Das ist, glaube ich, oftmals ganz gut, weil man dann am langen Ende sehr häufig in seiner eigenen Suppe schwimmt und sagt, okay, man guckt auf die eigene Organisation, man geht vielleicht mal in Austausch, aber so systematisch, wie man das mit einer KI machen kann, ist es erstmal nicht. Dann das nächste ist auch wieder die Veränderung durch KI oder entsprechende Agents und Bots sich dann coachen zu lassen, ja, die Szenarienbildung noch zu verfeinern, vielleicht auch mal ein paar Risikoszenarien aufzumachen, sich in der Kommunikation unterstützen zu lassen, da sehe ich sie ganz groß, weil häufig scheitert ja gerade Veränderung an nicht optimaler Kommunikation und nicht optimal meine ich jetzt nicht mehr qualitativ, sondern, und das klingt auch ein bisschen blöd, du musst häufig tatsächlich, und das sagt mein Kollege immer mit dem Begriff, konstant überkommunizieren, ja. Man denkt immer, das müssen doch jetzt alle wissen, weil du die ganze Zeit das erzählt hast und dann kommen immer wieder Menschen auf und die sagen, habe ich noch nicht gehört. Ja, oder ach, das ist mir noch nicht bewusst gewesen. Und immer wenn du glaubst, dass du alles schon erklärt und gezeigt hast und dieses Zielbild schon in allen Köpfen sein muss, dann weißt du, ein Großteil hat es immer noch nicht. Und die KI kann jetzt natürlich medienübergreifend genau in diese Richtung wirken, weil sie halt dann diesen Content erstellen kann, ja. Und dann kann ich multimedial deutlich mehr tun, natürlich strukturiert, nicht ganz wild, ja, dass ich irgendwie schon in Richtung Spam gehe, aber sehr, sehr systematisch. Und das ist auch einer dieser ganz großen Vorteile in der Kommunikationsunterstützung beim Change, in der Transformation. Das kann KI ganz gut.
Das finde ich auch ein ganz toller Punkt, weil da kann die Führungskraft einfach eine guten Support bekommen, wie sie individuell mit den Teammitgliederinnen spricht und auch sozusagen dann ein gutes Informationsmoment aufbaut. Und ein schöner Begriff, den du da auch gerade verwandt hast. Und ich glaube auch, dass es eher darum geht, so ein Stück weit eher mehr zu kommunizieren als zu wenig. Wie schaust du drauf, Stefan, bei den Veränderungen von Führung? Was muss eine Führungskraft in Veränderungsprozessen leisten und was verändert sich da vielleicht auch? Was beobachtest du da? Also vielleicht kann man auch eine Brücke bauen zu dem Punkt, den du schon genannt hattest mit dem Thema Vertrauen.
Ja.
Wie ändern sich da so Rollen? Ich mag das vielleicht auch nochmal kurz erläutern. Wenn ich mir ansehe aktuell, also wenn ich mit meinen Studierenden spreche oder wenn ich mir Studien angucke, auch die das auch unterstützen, dann ist so die Attraktivität von Führung nicht gerade extrem hoch gerade. Und das finde ich irgendwie selber sehr, sehr schade, weil mir macht das immer sehr viel Spaß, aber ich kann es auch zum Teil auch gut nachvollziehen, weil es halt anstrengender wird oder der Führungskontext, die Führungsrolle verändern sich. Und ja, wie blickst du drauf? Also was beobachtest du? Wie verändert sich Führung und auch warum lohnt sich auch Führung weiterhin?
Ja, weil das war jetzt wieder so eine Fragenhäufung. Ich versuche die mal so schichtweise wieder abzutragen. Das ist tatsächlich so, dass Führung heute in der klassischen Form von vielen sehr anstrengend wahrgenommen wird. Und es ist auch tatsächlich so, denn die Anforderungen, die man heute an moderne Führungskräfte stellt, die sind tatsächlich immer fassender, immer schwerwiegender. Ja, also da gab es ja lange Zeit so diesen Trend, die Führungskraft muss auch Coach sein. Ne? So, das heißt, man hat aus einem ganz anderen Kontext gesagt, das muss die Führungskraft können. Dann muss sie ganz Management- und Business-nah sein. Dann braucht sie natürlich alle Skills, die klassischerweise für Führung notwendig sind. Dann kam über die Corona-Pandemie das Führung auf Distanz. Ja, also du musst jetzt zeitversetzt hybrid arbeiten. Du musst auf einmal Vertrauen haben, dass Menschen, die woanders sind, zu einer anderen Zeit arbeiten im Homeoffice oder wo auch immer, ja, dass die trotzdem da sind. Und dann kam die nächste Welle, ja, jetzt müssen sie auf einmal schauen, dass sie auf der sozialen Ebene den sozialen Kit aufrechterhalten, wenn Menschen sehr häufig irgendwie mobil arbeiten, nur online virtuell vernetzt sind, dass sie nicht irgendwie dieses Teamgefüge verlieren. Also musst du auch wieder menschlich viel machen. Dann wirst du gefordert, die Menschen zusammenzufinden vor Ort, ja. Und jetzt kommt auch noch der KI mit dazu. Und seien wir mal ganz ehrlich, viele Führungskräfte in Unternehmen, die sind auch deswegen Führungskräfte, weil sie die beste Fachexpertise hatten. Ja, also so wie früher beste Verkäuferin oder Verkäufer wurde dann Vertriebsleitung. Ja, so. Und das ist ganz häufig so. Und jetzt kommt KI und die nimmt dir bis zu einem gewissen Grad die Expertise auch weg. Das heißt, wenn du heute dich als Führungskraft immer noch als die beste Verkäuferin oder der beste Controller oder ähnliches siehst, dann wird es schwierig. Ja, also du musst auf allen Ebenen, und das geht bis hin zu dem, was wir vorhin genannt haben, Corporate Influencern, Vertrauen fassen, brauchst eine klare Ausrichtung und musst ein sehr sauberes Erwartungsmanagement betreiben, sowohl was deine eigenen höher gestellten Führungskräfte angeht, als auch dein Team. Denn wenn du alles das, was in den Medien so da draufgelegt wird, ja, Führungskräfte müssen auch erster Markenbotschafter sein, ja, und, da wirst du erstmal verrückt, erstens zweifelst du dann komplett dran und alle anderen, die das vielleicht lesen, sagen, ja, also meine Führungskraft so gar nicht, ja, sehe ich überhaupt nicht. Und da klar transparent zu sein und sagen, ich schenke euch Vertrauen, ihr schenkt mir Vertrauen, ja, wir haben also etwas Zwischenmenschliches und wir entwickeln so eine Art Zukunftsbild, wie wir zusammenarbeiten wollen, das würde schon wahnsinnig stark helfen.
Ja, das finde ich auch ganz spannend. Und ich glaube auch so die Vielschichtigkeit von Führungsrollen und auch die Erwartungen, die an gute Führung oder zeitgemäße Führung gestellt werden, die werden natürlich extrem hoch und im Gegenzug gleicht es sozusagen die Erhöhung von finanziellen Mitteln zum Teil nicht mehr aus, weil auch sowas wegbricht wie Entscheidungsmacht. Ich finde das auch ganz spannend so, dass Führung sich weniger durch Macht kennzeichnet, sondern eher durch Beziehungsmomente, die ich anbiete. Und wie blickst du drauf, dieser Verlust von Macht ist, also vielleicht ist das ja auch von mir so ein Wunschdenken, weil man ja auch ganz viele Organisationen sieht, die sagen, jetzt wieder zurück ins Office. Also ich will die Leute sehen, ich will sehen, dass die hier arbeiten. Da ist wenig Vertrauen, wir müssen jetzt mal unsere Zahlen erreichen. So. Ist das so ein Trend oder ist es irgendwie schon sichtbar, dass das Macht in Führung abnimmt? Und wie blickst du darauf?
Also wer Führung immer mit Macht gleichsetzt, der hat aus meiner Sicht noch nie ein richtig gutes Führungsverständnis gehabt, ja, weil das da führe ich niemanden, sondern dann das ist moderne Sklavenhaltung quasi. Ja, also wenn ich sage, ich muss das mit Macht machen, würde ich auch von Führungskräften recht wenig halten. Dass jetzt wieder dieser Trend zurückgeht, das liegt aus meiner Sicht daran, dass wir noch nicht auch auf deutscher oder europäischer Ebene eigenständiges Denken gelernt haben. Wir sind unfassbar stark auch in Richtung Silicon Valley orientiert, ja. Das heißt, Geschäftsleitungen pilgern ja regelmäßig dorthin, kommen wieder mit neuen Ideen. Agilität breitet sich aus. Früher waren das dann die Innovation Hubs und was weiß ich nicht, die ganz neuen Ideen. Das macht man dann alles so, weil man da drüben das so auch macht. Ja, und dann merkt man irgendwann, vor allem wenn dann der Weg in den USA andersrum geht, ja, und zwar 180 Grad andersrum, dann sagen wir, da müssen wir das auch tun. Und dann denke ich mir immer, warum? Ja, also können wir nicht auch eine Lösung finden, die irgendwo, ich will nicht sagen, ein goldener Mittelweg ist, ja, aber muss es wieder so ein Extrem sein? Weil, und das finde ich ein bisschen schade auch in dieser Diskussion, es gibt natürlich ganz gute Argumente, warum eine gewisse Zeit gemeinsam vor Ort in einem Office oder wo auch immer, warum die sinnvoll ist. Es gibt aber auch umgekehrt genug Gründe zu sagen, die beste Arbeitsumgebung für die konkrete Arbeit zu wählen, Klammer auf, das kann auch eine mobile Arbeit, ein Homeoffice sein, ist deutlich effektiver und macht uns produktiver, als wenn ich gezwungen bin, entweder nur im Office oder auch nur im Homeoffice zu sein, ja. Und diese Flexibilität, dafür muss ich sagen, müsste HR auch deutlich einstehen und sagen, nee, wir machen jetzt nicht den Trend wieder zurück, erst rein und dann wieder raus und umgekehrt, sondern wir denken mal drüber nach, was hilft unseren Menschen denn, gesund, produktiv zu arbeiten, ja. Und wenn diese zwei Merkmale, sage ich mal, erfüllt sind, dann haben wir doch schon ganz viel erreicht.
Ja, glaube ich auch. Und warum haben wir wenig Mut für eigene Lösungen? Also das ist ja auch, also ich kann auf der einen Seite verstehen, wenn man sich irgendwie orientiert an Dinge, die gut funktionieren. Also, ne, dass man irgendwie merkt, so, ich probiere Sachen aus und andere Leute probieren auch Sachen aus und dann hat man festgestellt, Mensch, der Weg ist irgendwie doch der beste in der aktuellen Situation. Und auf der anderen Seite beobachte ich aber auch, dass es so, also der Grad der Individualität manchmal im HR gar nicht mehr so da ist, wie vielleicht noch vor 15 Jahren. Und also dass es so gleichförmiger wird. Und was hindert uns da, so einen eigenen Weg einzuschlagen? Oder was glaubst du, wer ist dafür verantwortlich? Ist es der Druck oder ist es der, weiß ich nicht, die Art der Ausbildung? Oder woher kommt das, Stefan?
Aus meiner Sicht spielt da ganz viel Verantwortungsdiffusion auch mit, ja. Das heißt, dass wir die Verantwortung gefühlt verkollektiviert haben, ja, und das ist auf der einen Seite auch richtig gewesen, dass wir in der komplexen Arbeitswelt nicht mehr sagen, eine Person hat einen 35-prozentigen Erfolgsbeitrag und der nächste 15% und ähnliches, das kann ich gar nicht mehr hinkriegen, ja. Das heißt, wir sind schon auf so eine kollektive Ebene wieder gewechselt, hat sich auch in dem Thema Vergütung niedergeschlagen, dass man wieder kollektiven Bonus gibt. Gleichzeitig handelt man sich da aber ein bisschen mit ein, dass auch vielleicht niemand so richtig mehr für Dinge verantwortlich ist. Ja, also, dass Führungskräfte dieses unternehmerische Denken und Handeln gar nicht haben. Ja, und deswegen auch sagen, ich habe Ziele, die erreiche ich und alles, was irgendwie in Risiko geht, warum sollte ich das tun? Ja, also wir haben ja auch diese individuellen Boni, habe ich ja gerade gesagt, auch abgeschafft. Ne? Das heißt also, nee, da warum soll ich denn jetzt aus der Reihe tanzen? Dann kippt mir die ganze Geschichte, ich übernehme da keine Verantwortung. Ja. Und so, glaube ich, sind wir gerade in großen Organisationen unterwegs, dass dieses nah am Business, an Entscheidungen, die man, wenn man sie in seiner eigenen Unternehmerrolle treffen würde, sich unterscheiden von dem, was ich in großen Organisationen tue. Und dann kommt so ein bisschen so ein einerlei raus und wenn der Weg halt in die eine Richtung geht, dann sehe ich, es ist jetzt opportun, dass ich nicht diejenige Führungskraft bin, die sagt, nee, also ich trete jetzt für Homeoffice in meinem Team, meine Abteilung ein, weil ich das gut finde, sondern schließt man sich einfach an, ja.
Ja, und das finde ich schon ganz tolle Perspektive, Stefan. Das kann ich gut nachzeichnen. Also, dass es wirklich so eine Tendenz ist, zu sagen, es lohnt sich nicht mehr, innovierend unterwegs zu sein oder eigenständig unterwegs zu sein, weil wenn es mir dann auf die Füße fällt,
Na
nee,
klar.
dafür stelle ich mein Gesicht nicht in Wind, ne? Also das,
Richtig.
ja, genau, kann ich gut nachvollziehen. Bei dem Thema Veränderungsmanagement, du hast ja auch viele Veränderungen für dich in deinem Leben erlebt. Wie bist du damit umgegangen, Stefan? Und gibt es vielleicht so Punkte, die du uns schenken kannst?
Ich habe tatsächlich viele Veränderungen in meinem Leben gehabt. Wenn man jetzt so an meine 25-jährige Dativ-Mitarbeiterschaft angeht, würden viele sagen, hast du doch nicht verändert, du warst immer nur in dem gleichen Laden, ja. Ich habe dort aber sehr, sehr viele unterschiedliche Bereiche kennengelernt vom Außendienst, ne, wo ich selbst quasi freifliegend unterwegs war als Berater. Eine Politik, wie so ein Unternehmen tickt, kennengelernt als Assistent einer Geschäftsleitung, in einer Teamleitung mit Mitarbeitenden, jetzt in einer Fachberatungsrolle in einem ganz anderen Bereich. Und was mir da in dieser Veränderung immer aufgefallen ist, ist zum einen, dass ich, wenn ich mich von außen beworben hätte auf die jeweils nächste Position, die ich dann intern eingenommen habe, dass man mich niemals eingestellt hätte. Ja, weil ich diese Fachqualifikationen, die man in so einem Lebenslauf dann erwarten würde, die hätte ich einfach nicht gehabt. Ja, ich bin immer in was reingegangen, was komplett anderes war. Dann gab es da auch einen Moment in meinem Leben, wo ich zu lange in einer Situation, in einer Führungsrolle, ja, festgesteckt bin, weil ich dachte, ich muss all diesen großen Anforderungen, die ich gerade genannt habe, ich muss ihnen allen entsprechen. Ja, ich wollte die beste Führungskraft für meine Leute sein und habe lieber die ganze Zeit an meinen Schwächen gearbeitet und hier noch was und da noch was dazu. Ja, und sagt, du musst da irgendwie auf so ein Level kommen. Anstatt stärkenorientiert auch selbst mir Aufgaben zu suchen, war ich immer am Defizit dran, was auf Dauer so energiereibend, aufreibend ist, ja, dass du dann am Ende die schlechteste Führungskraft bist, die du deinen Mitarbeitern gegenüber sein könntest. Ja, also war genau das Gegenteil. Und da auch mal loszulassen und zu sagen, hey, Karriere ist ja das eine, aber als Mensch für sich ganz zu bleiben und irgendwo auch stabil zu sein, das hilft ja auch den anderen, ja. Da geht es ja noch nicht mal um Egoismus, sondern du bist nicht du, wenn du quasi irgendwie nicht in deiner Stärke, in deiner Kraft stehst. Und dass ich heute so, sag ich mal, bekannt bin, auch in der HR-Welt, das hat einfach damit zu tun, dass ich sehr klar für mich mein Herzblutthema erkannt habe, auch weiß, was ich kann, was ich gut kann. Und du hast mich vorhin so ein bisschen als Experte für ganz HR dargestellt. Ich glaube, ich weiß auch, was ich alles nicht kann. Ja, ich habe vielleicht eine Meinung zu vielen Dingen, aber da gibt es draußen ganz tolle Menschen, die haben deutlich mehr Expertise. Nur ich kann das vielleicht in dem Moment in so einem Podcast ganz gut auch rüberbringen, weil es auch meine Stärke ist, ja. Und dann fühle ich mich wohl. Und das ist für mich, der Umgang mit der Veränderung, selbst zu erkennen, was kann ich denn wirklich? Wo bin ich gut? Wo bin ich in meiner Stärke, in meiner Kraft? Wo hilft es auch anderen Menschen? Und wo komme ich in Bereiche, wo ich sage, das lasse ich jetzt lieber andere machen? Ja, da will ich auch gar nicht jetzt die Person sein, die man anfragt, Nein sagen und sagen, nee, kann ich nicht und möchte ich vielleicht auch nicht, ne?
Ja, und ja, das sind einfach wirklich viele schöne Punkte, die ich mir auch total wünschen würde, dass das Leute in Veränderungsmomenten für sich selber ein Stück weit begreifen. Also das Thema Mut, was du angesprochen hast, das Thema Zutrauen in die eigene Person, auch das Thema Stärkenorientierung finde ich auch mal ganz, ganz wunderbar. Also nicht Gleichförmigkeit und wir versuchen uns irgendwie alle auf so ein Durchschnittslevel hochzuhieven, sondern eher zu gucken, wo ist jeder individuell in seiner Unterschiedlichkeit besonders und wie können wir diese Besonderheit auch in Veränderungsprozessen nutzen. Und auch, das ist auch ein spannender Punkt, den du gezeigt hast, nämlich das Thema Authentizität in Kombination auch mit sowas Nahbarem. Zu sagen, hier bin ich, also ne, ich bin nahbar mit allen Dingen, die ich gut kann, aber auch mit einer Ehrlichkeit zu sagen, bestimmte Dinge kann ich halt nicht und das ist auch völlig in Ordnung, dass ich nicht kann, weil ich bin kein Superheld, sondern ich bin irgendwie nur ein engagierter, in Anführungsstricher Mensch, der hier die Company nach vorne bringen möchte, in der Art und Weise, wie ich das am besten kann. Ja, das finde ich ganz toll. Also von daher, Stefan, das würde ich mir total wünschen, dass das sozusagen irgendwie vielen Menschen gelingt. Und wenn du so Next Level Change für HR, also in einem Satz definieren müsstest, wie könnte der lauten aus deiner Perspektive?
Ich würde einen Begriff reinbringen, den wir auch bei uns bei Dativ auf T-Shirts mit draufdrücken und drucken, und zwar Veränderungsoptimist oder Optimistin. Und ich glaube, das ist so die Haltung, und zu sagen, wir müssen nicht immer nur auf das Schlechte gehen, wir müssen auch keine Superhelden sein, es wird sich viel verändern, aber wenn ich da mit so ein bisschen Offenheit rangehe, kritische Umarmung habe ich es jetzt vorhin so genannt, ne? Und ich glaube, dann kommen wir auch als HR noch ganz weit.
Ja, perfekt. Also Stefan, das ist ein großartiger Schlusspunkt, den du da gesetzt hast. Das würde ich mir auch extrem wünschen. Und ich werde mir jetzt nochmal in Ruhe die Podcast-Folge reinziehen, werde mir meine persönlichen Highlights nochmal ins Schaufenster stellen und danke dir ganz herzlich für deine Zeit, dass du deine Gedanken geteilt hast mit uns. Und da waren viele, viele Punkte drin, die ich mir auch einfach sehr wünschen würde und der, glaube ich, auch HR super helfen wird, einfach nur eine gute Verantwortung in Veränderungsprozessen zu übernehmen. Und dann, Stefan, freue ich mich, wenn wir uns auf irgendwelchen Messen, Kongressen, in irgendwelchen Austauschformaten wie das nächste Mal sehen. Und vielen, vielen Dank, Stefan, für deine Zeit.
Sehr gerne, hat mir wirklich Spaß gemacht.
Danke. Ich durfte mir das Gespräch mit Stefan jetzt nochmal erneut anhören. Und da waren ganz, ganz viele Punkte. Und ich hatte für mich so die Herausforderung, so die zentralen Learnings für mich abzuleiten. Und ich habe so zwei Punkte, die ich gerne mit dir teilen möchte. Nämlich einmal, dass das Thema Dezentralisierung als großer Hebel für Veränderung gesehen werden kann. Denn Stefan hat einfach im Gespräch, finde ich, sehr, sehr gut dargelegt, dass die Verlagerung von Entscheidungsprozessen näher an das Geschäft und die Ermöglichung von Governments mit klaren Standards einen großen Hebel für Transformation ist und dass das sozusagen auch Wandel erfordert auf der einen Seite und Age sozusagen da auch Teams hin befähigen muss. Aber wenn das gelingt, kann es einfach dazu führen, dass einfach die Veränderungsinitiativen in den einzelnen Bereichen stärker und wirkmächtiger werden. Und den zweiten Punkt, was ich auch ganz spannend fand, war das Thema, dass Führung wird relational, nämlich Macht verliert an Bedeutung und die Beziehungsmomente gewinnen einfach sehr stark hinzu. Und das ist auch so ein Trend, den ich auch in letzten Gesprächen durchaus immer mal wieder erkenne. Und deshalb jetzt für mich auch nochmal so eine Unterstreichung dieses Faktes oder dieses Punktes darstellt. Nämlich, dass wir einfach im Gespräch gesehen haben, dass so eine machtzentrierte Führung immer weniger wird und dass es darauf ankommt, in Transformationsprozessen beziehungsbasierte Führung zu stärken, die ja Vertrauen aufbaut, Kommunikation fallspezifisch befriedigt und auch hohen Grad an Authentizität bereithält, damit wir uns immer wieder sozusagen individuell und auch schnell auf Veränderungen einzulassen, um da auch sozusagen sehr transparent und ehrlich miteinander umzugehen. Und ich fand, das waren einfach wirklich zwei Punkte, die ich besonders stark fand. Natürlich fand ich auch die letzten Punkte von Stefan unheimlich cool, das Thema, ne, Mut, Zutrauen, Stärkenorientierung, Authentizität, Nahbarkeit, das sind auch Faktoren, die wir bei dem einen oder anderen schon gehört haben und zeigt einfach, wie wichtig diese Punkte gerade in Veränderungsprozessen darstellt. Und seid gespannt. Es gibt weitere tolle Gespräche in den nächsten Tagen und dann freue ich mich auf bald und ich wünsche euch bis dahin eine gute, rockige, sonnige Zeit.
Vielen Dank fürs Zuhören bei Next Level Change. Erfolgsfaktoren für Veränderungen. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, abonnieren Sie jetzt unseren Podcast und bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Bis zum nächsten Mal, Ihr Team von Next Level Change.